In den Garten, der für Passanten nicht einsehbar war, blickten nun Bauarbeiter von ihren Gerüsten hinab. Sie blickten auf ein Haus, das sich in dieser Nachbarschaft nicht nur zu ducken schien, sondern bereits langsam verfiel, weil Ismael unter diesen Voraussetzungen natürlich nichts in Sanierung und Instandhaltung investieren wollte. Er saß unter dem Nussbaum, trank noch einen Kaffee, bevor er aufbrechen musste. Er sah sich um, sah das Haus und den Garten in ihrer wilden Schönheit, in ihrem frechen Menschenmaß, mit ihrer Botschaft: glaubt nicht den gierigen Hochhäusern, den Hochstaplern, ihren Versprechen auf Glück und eine gute Aussicht. Er hatte, als er sich politisch zu engagieren begann, eine Idee gehabt und mit der Zeit gelernt, dass sie wahrscheinlich auf ewig nichts anderes bleiben würde als bloß eine Idee, unübersetzbar in fast alle Sprachen und Kulturen. Er hatte, um sich auf seinen Job als Regierungssprecher vorzubereiten, konkret, um auch ausländischen Journalisten Auskunft geben zu können, Sprachkurse besucht. Um sein Italienisch und Englisch zu perfektionieren, aber besonders wichtig, dachte er, wäre es, Deutsch zu lernen. Deutschland war das Sehnsuchtsland so vieler Albaner, und Albanien, wie er dann lernte, ein Sehnsuchtsland der deutschen Industrie, wegen der Kupfer- und Chromvorkommen. Und in Hinblick auf Beitrittsverhandlungen mit der EU war Deutschland zusammen mit Österreich ein gewichtiger Befürworter. Er belegte einen Kurs im Institut Lenz. Da lernte er, dass es aussichtslos war. In einer Konversationsstunde verwendete Professor Lenz einmal das Wort menschengerecht. Was bedeutet dieses Wort? Situet, wie sagt man? Was bedeutet menschengerechtes Leben? Wie sagt man auf Albanisch? Die Übersetzung war Sipas Populit, dem Volk entsprechend. Ismael hatte bei Lenz fleißig weitergelernt und auch begriffen, die Vokabel menschengerecht drückte seine Sehnsucht aus. Aber Sipas Populit war doch etwas ganz anderes, wobei Sipas Populit allerdings der politische Anspruch innerhalb Europa war. Dafür gab es Übersetzungen, für menschengerecht, aber nicht unbedingt. Ismael trank den Kaffee aus, schaute ins Leere. Ja, ins Leere. Da war nichts mehr als eine Ruine und Mist, eine Brache der Geschichte, Verfall, Hässlichkeit, wie die Spuren eines harten Radiergummis auf einem dünnen Blatt Papier, das nun durchgerieben, durchgerissen, beschädigt, zerknüllt war. Er seufzte, stand auf, er musste ein Taxi rufen, um zur Kundgebung zu fahren. Ruga Chameria, zur Zentrale der Sozialistischen Partei, bitte. Der Taxilenker nickte und fuhr schweigend los. Ein maulfauler Mann, das war Ismail Lani gar nicht recht. Dann wäre diese Taxifahrt rausgeschmissenes Geld. Normalerweise ging er zu Fuß. Von seinem Haus bis ins Zentrum, zum Skanderbegplatz, zur Parteizentrale oder ein paar Schritte weiter zur Staatskanzlei brauchte er zwischen 30 und 35 Minuten. Eine ideale Distanz, um auf dem Weg zur Arbeit seine Gedanken zu ordnen, sich auf den Tag einzustimmen oder auf dem Heimweg den Tag zurückzulassen. Aber an manchen Tagen, so wie diesem, wenn es eine Kundgebung der Partei gab oder einen Parteitag oder eine große Wahlveranstaltung, dann nahm er ein Taxi, nicht weil er zu faul war zu gehen, sondern weil er Volkes Stimme hören, einen Eindruck bekommen wollte, wie die Stimmung war, bevor er Teil der gut organisierten Jubelmasse wurde, die dem Chef huldigte. Ein Taxilenker ist ein Sample von 1000 Stimmen, davon war Ismail überzeugt. Er hatte den Verdacht, dass zumindest manche Meinungsforscher auch nichts anderes machten, als Taxi zu fahren und eine gewisse Schwankungsbreite gemäß der Zahlung des Auftraggebers zu interpretieren. Er konnte sich gut an Taxifahrten erinnern, wenige Wochen vor der Parlamentswahl, als der Chef zum ersten Mal als Spitzenkandidat der Partei angetreten war. Die Euphorie der Fahrer, die Hoffnungen, die sie in den Chef setzten, es war so eindeutig, sie würden die Wahl gewinnen, trotz der Versuche der Demokraten, Stimmen zu kaufen. Das wurde bekannt. Die Taxifahrer lachten darüber. Sie sagten, wie dumm, wie lächerlich. Die Demokraten kaufen Stimmen ausgerechnet im Norden, wo sie bei den konservativen Bergmenschen ohnehin ihre Hausmacht haben. Sie lachten und sagten, wenn sie sogar im Norden Stimmen kaufen müssen, dann heißt das, dass sie verloren haben. Und so ist es auch gewesen. Und der Chef hatte dann ganz richtig reagiert, als er sagte: ja, wir haben Beweise, dass die Demokraten Stimmen gekauft haben, aber warum soll ich eine Wahl anfechten, die ich gewonnen habe?